Hallo, liebe Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer und hallo auch, lieber Andi. Es freut mich, dass ihr alle wieder dabei seid, auch du, Andi. Und ja, du strahlst heute so über beide Ohren. Was ist los?
Habe ich denn eine Wahl, Sven? Habe ich denn eine Wahl?
Eigentlich nicht.
Mitgefangen, mitgehangen. Wir machen das jetzt zusammen. Und da,
genau.
Aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Aber nein, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Und ich freue mich auch, dass die lieben Hörerinnen und Hörer auch wieder dabei sind. Wir haben nicht nur eine tolle China-Folge hinter uns, die sehr gut ankam, wir haben auch eine ganz, ganz spannende Folge, glaube ich, vor uns.
Genau, und aber nochmal ganz kurz zurück zu der China-Folge. Ich glaube, wir haben relativ viele positive Kommentare bekommen. Vielleicht magst du ja einen vorlesen.
Das ist ja eine Steilvorlage. Ja, wir haben gehört, die Eva hat uns geschrieben und hat gesagt, sehr, sehr coole Folgen. Ihr haut ja im Moment ein Ding nach dem anderen raus. Über China gerne noch mehr, das finde ich total interessant. Und von diesen Nachrichten haben wir einige bekommen. Also wir waren uns ja nicht ganz sicher, das ist ja unser Podcast, wir machen das, worauf wir Lust haben. Wir haben niemanden, der uns sagt, was wir machen müssen. Wir entscheiden das selbst. Wir waren uns aber nicht ganz sicher, ne, mit China. Das ist ja doch ein Thema, was jetzt nicht Ägypten, Türkei oder USA oder ne, heutiges Thema Deutschland ist. Das ist eine Destination, die noch nicht auf jedermanns Schirm ist. Und daher haben wir uns sehr gefreut, dass das so gut ankam und die Leute wirklich ein Interesse gezeigt haben.
Das auf jeden Fall. Wir haben aber hier und da auch gehört, dass es ein bisschen schade ist, dass wir eigentlich persönlich nichts über China erzählt haben. Und ja, wir haben uns dabei dann gedacht, dass wir vielleicht, wenn das Reisen nach China auch wieder möglich ist, dann vielleicht doch nochmal eine zusätzliche China-Folge machen, wo wir dann noch ein bisschen privat erzählen, was wir an China so toll finden, welche Orte, welche Geschichten wir dort schon erlebt haben.
Ja.
Wo es dann ein bisschen mehr über uns geht.
Ja, und wir flechten ja immer wieder mal ein paar Geschichten ein. Ich habe ja schon ein bisschen aus meiner Geschäftszeit in China erzählt, in diversen Folgen, kleine so Geschichten.
10 Jahre warst du da, ne? Da gibt es bestimmt einige Geschichten.
Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich da 10 Jahre war?
Ich weiß nicht, heute noch nicht auf jeden Fall.
Okay, danke Sven, danke Sven. Nein, aber ich freue mich natürlich sehr, dass das Interesse groß ist, größer als wir erwartet haben. Und ja, das ist schön. Eine kurze Erinnerung an alle Hörerinnen und Hörer. Wir haben ein Gewinnspiel einstehendes. Der Stefan Ort, Bestsellerautor der Couchsurfing-Reihe, der auch schon Couchsurfing in China geschrieben hat, hat uns 2 handsignierte Bücher zur Verfügung gestellt. Sein neues Buch heißt Couchsurfing in Saudi-Arabien. Davon gibt es, wie gesagt, 2 handsignierte Bücher. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, schreibt uns auf Instagram, auf Facebook oder auch auf unserer neuen Webseite, die ich diesmal nicht vergessen habe. Schreibt uns einfach hinundwegpodcast.de oder auf hinundwegpodcast bei Facebook oder Instagram. Wir würden uns freuen, wenn ihr an der Verlosung teilnimmt. Wie gesagt, 2 handsignierte Bücher von Stefan Ort, Couchsurfing in Saudi-Arabien.
Ja, das ist eine tolle Geschichte und ich finde, auch heute haben wir eine tolle Geschichte, denn ich denke, wir reden über eine Destination, die gerade voll im Trend ist hier in Deutschland. Oder, Andi?
Absolut. Ja, Deutschland ist im Trend. Wir reden über Deutschland, die Destination Deutschland, aber nicht einfach darüber, was man in Deutschland machen kann, sondern vor allem, wie man das touristische Deutschland macht. Denn wir reden mit der Chefin der Deutschen Zentrale für Tourismus, die hier in Deutschland in Frankfurt sitzt. Das ist eine ganz spannende Organisation. Wir haben ja in Deutschland kein Tourismusministerium, aber wir haben die DZT, also die Deutsche Zentrale für Tourismus. Das ist ein eingetragener Verein, der viele Mitglieder hat, unter anderem die Landesmarketingorganisationen wie Hamburg, wie Bayern Tourismus. Die sind dort Mitglied und ja, die gestalten unter anderem das Leben der DZT mit. Die DZT fährt global Marketingkampagnen in den unterschiedlichsten Quellmärkten, aus denen dann die Reisenden nach Deutschland kommen und macht natürlich auch Marktforschung. Und darüber wollen wir heute reden, Sven.
Genau, genau. Aber vielleicht bevor wir dann ins Gespräch einsteigen, vielleicht mal für dich die Frage: Was ist denn dein liebster Ort in Deutschland? Wo bist du gerne in Deutschland? Hast du Deutschland vielleicht auch letztes Jahr irgendwie neu entdeckt?
Ich habe Deutschland schon für mich entdeckt. Ich habe das, glaube ich, letztes Jahr schon in einer unserer Folgen ganz am Anfang gesagt. Ich habe natürlich meinen Heimatort hier, Hamburg, habe ich neu entdeckt im Sommer. Ich habe mir das erste Mal seit ganz langer Zeit ein Fahrrad geleistet und habe die Stadt, in der ich lebe, einfach per Fahrrad auch neu entdeckt und ganz viele neue Ecken entdeckt. Das war sehr schön. Aber ich bin leider während der Pandemie nicht ganz so viel in Deutschland rumgekommen, wie das vielleicht andere gemacht haben, auch nachdem der erste Lockdown geendet. Ich bin einmal im Schwarzwald gewesen und ja, diverse andere Ausflüge, vor allem auch an die Nordsee, wo ich ja so gerne hinfahre. Ich bin ja ein echter Nordseemensch und liebe die Nordsee, das Wattenmeer, die wilden Landschaften dort oben. Wie sieht's denn bei dir aus? Wo fährst du denn gerne hin?
Also ich bin ein absoluter Städtemensch, ne? Also ich finde Städte sehr, sehr interessant. Ja, Berlin, natürlich ist Berlin interessant. Hamburg ist auch ganz nett. Aber was mich auch, also was ich auch in den letzten Jahren so festgestellt habe, dass ich die etwas kleineren Städte lieben gelernt habe. Also Bamberg, Würzburg, tolle, tolle kleinere Städte, mittlere Städte, die man in Deutschland entdecken kann. Zum Teil UNESCO-Weltkulturerbe und wunderschön.
Sehr schön. Ja, ich freue mich auf das Gespräch heute und ich würde sagen, wir steigen gleich ein, denn wir sprechen mit Petra Hedorfer, der Chefin der Deutschen Zentrale für Tourismus. Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jatz. Sie ist studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin, hat mehrere Jahre das Marketing der Alten Oper in Frankfurt geleitet und danach das weltweite Marketing der Deutschen Zentrale für Tourismus. Seit über 17 Jahren nun ist sie Vorstandsvorsitzende der Deutschen Zentrale für Tourismus, also der Organisation, die für die Förderung Deutschlands weltweit als Reiseland zuständig ist. Es ist uns eine große Ehre, Sie heute bei Hin und Weg begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Petra Hedorfer.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und freue mich auf die Stunde, die vor uns liegt.
Hallo Frau Hedorfer, schön, dass Sie dabei sind.
In Deutschland gibt es kein Tourismusministerium. Die DZT ist auch keine politische Behörde oder ein Ministerium, sondern eben ein eingetragener Verein, welcher durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird. Dennoch werden Sie schon manchmal, und zumindest inoffiziell auch im Ausland, als so etwas wie eine Tourismusministerin wahrgenommen, glaube ich. Stört Sie das oder klingt das nicht doch etwas besser als Vereinsvorsitzende?
Ach, Titel sind Schall und Rauch, würde ich sagen. Und das möge jeder für sich bewerten. Ich glaube, dass wir ein spannendes Beispiel sind, wie Wirtschaft und Politik gut zusammenarbeiten können. Verein, das ist eine Rechtsform. Was wir leben, ist wirklich gemeinsam mit der Industrie. Und hier sitzen wirklich alle Akteure mit am Tisch, sind hier über 70 Mitglieder zusammenzugange. Wir freuen uns, dass durch einen Beschluss des Bundestages wir ja jährlich diese große institutionelle Förderung erhalten. Wir haben auch mehr Geld jetzt für dieses Jahr bereitgestellt bekommen. Und ich denke schon, das zeigt auch vom Systemverständnis her, die Aufgabe ist wichtig, aber es ist eben ein partizipativer Prozess, der sowohl Public-Private-Partnership, aber eben auch mit Blick auf all die Auslandsmärkte, eine enge Interaktion mit Kunden, der Kunde steht im Vordergrund, Bedarf. Und wir haben eine föderale Struktur in Deutschland, das wissen wir, die Hörer wahrscheinlich auch. Das heißt, die Hoheit liegt eigentlich bei den Bundesländern. Es ist ein großes kybernetisches System, an dem viele Knotenpunkte mit Macht und Aufgabenstellung eben in einem Netzwerk arbeiten. Und so verstehen wir uns auch.
Ja. Wir wollen nicht wirklich groß darüber reden, wie viele Milliarden Euro Deutschland durch die touristische Krise verloren hat. Es sind wahrscheinlich einige, eine Zahl, die irgendwie neulich publiziert worden ist, dass allein Berlin 8 Milliarden Euro fehlen durch den Tourismus. Wie ist der derzeitige Stand bei der DZT? Was tun Sie gerade? Wie bereitet man sich auf diesen Tag X vor, den wir ja alle leider nicht kennen? Wie funktioniert das bei Ihnen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich werde das oft gefragt, was macht ihr eigentlich, wenn keiner reisen kann und was läuft hier? Ich glaube, es ist schon nochmal wichtig zu sagen, wir haben unsere Aufgabe in einer Weise verstanden, dass wir sagen, wir möchten empathisch mit dem Kunden im Dialog bleiben. Das heißt, wir haben inspiriert und kommuniziert und informiert über verschiedene virtuelle Formate, Kampagnen, über die sozialen Medien, aber natürlich auch mit einer Reiseindustrie. Wir haben über 5000 Reiseveranstalter, die weltweit Deutschland bis jetzt in ihren Systemen on und offline haben und mit all denen einen Dialog zu führen. Was passiert gerade am Standort? Wie geht's weiter? Was sind die Herausforderungen? Wie zugänglich sind wir? Es gab ja sehr unterschiedliche Reiserestriktionen. Also das müssen Sie sich vorstellen, wir sind in über 50 Ländern in 2020 aktiv gewesen mit 31 Standorten. Das ist eine gewaltige Kommunikationsaufgabe, zu verarbeiten, was passiert hier, aber vor allem auch, was geht da draußen ab? Wie verändert sich das Verbraucherverhalten? Wie tickt der Kunde, der reisen will? Will er überhaupt noch reisen? Das hat uns ja alle beschäftigt. Also will sagen, wir haben sehr viel Know-how-Transfer zu leisten, um zu erkennen, was verändert sich und was bedeutet das, wie es jetzt in dem Restart wieder weitergeht. Wir haben natürlich auch ein Relationship-Management, all diesen Akteuren auf unseren Plattformen Gespräch und Dialog weiterzubieten und eine Fürsorge dem Kunden gegenüber. Und als Brand-Owner, als Marke, als Markeninhaber vom Reiseland Deutschland, das Branding ist ja Germany Simply Inspiring. Ich hoffe, Sie stimmen zu. Wir sind unter den Top 10 der beliebtesten Reiseziele. Das gilt es jetzt zu halten. So, also vielleicht mal so, was ist denn jetzt passiert? Virtuell und im Dialog eine Menge. Bin auch sehr froh, dass wir einen enormen Schulterschluss in der Branche haben. Also das haben alle sehr schnell erkannt, dass Flexibilität jetzt wichtig ist und gleichzeitig eben antizyklisch zu handeln. Nicht zu sagen, jetzt wird nicht gereist, da können wir auch nicht investieren und gucken wir mal, was passiert. Und das, denke ich, muss man schon auch nochmal herausstellen, dass die Budgets und die Aufsichtsgremien und die Förderer eben gesagt haben, es ist uns wichtig, jetzt auch zu investieren. In Krisen werden immer Marktanteile neu verteilt. Ja? Also jetzt musst du am Ball bleiben, inspirieren, deine Geschichte erzählen als Marke. Im Übrigen haben das sehr viele Destinationen getan. Also auch in der Krise gibt es ja einen Wettbewerb um Brand Awareness, um Reichweite, um Kundenbindung. Ja? Wir haben über 60% unserer Kunden, die sind noch vor der Pandemie und Krise Wiederholer gewesen. Also das heißt, Deutschland hat hohe Sympathiewerte und das zu messen ist sicherlich wichtig.
Sie haben eben schon den Verbraucher erwähnt und diese Messbarkeit jetzt gerade. Marktforschung ist ja wirklich eine der Kernkompetenzen der DZT. Wie betreibt man während so einer globalen Pandemie Marktforschung? Vor allem, wie findet man raus, was die Menschen wollen? Wie viel davon ist Spekulation? Mit was für Thesen geht man an das Thema Endverbraucher und seinen Wünschen heran? Ne?
Ja, es sind sogenannte Sentimentwellen. Wir haben uns entschieden, eben nicht nur eine Punktmessung zu machen, sondern evidenzbasiert unsere strategische Kommunikation zu steuern. Das heißt, wir sind regelmäßig im Feld, befragen Tausende von Kunden in all diesen Ländern. Wie sicher siehst du das Thema Reisen? Ich will ein paar Fragen jetzt so beispielhaft mal erwähnen. Wie hoch ist denn deine Reiseabsicht? Reist du trotz und mit Corona? Planst du in den nächsten sechs Monaten zu reisen? Und sich anzuschauen, hat sich seit April, ich glaube, da waren das erste Mal im Feld, ziemlich zeitnah, bis heute was verändert. Wir sind in der fünften Sentimentwelle und schauen uns eben an, wie tickt der Kunde, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, und stellen schon fest, dass es eine Werteveränderung gibt. Das heißt, es treten neue Themen in den Vordergrund, wenn es ums Reisen geht. Stichwort Nachhaltigkeit, wollen wir vielleicht auch noch heute drüber sprechen. Also was verändert sich in all diesen Fragen und wie sicher werden wir wahrgenommen? Also wie blicken denn Menschen da drauf? Wir haben eine hohe Markenbekanntheit, wir haben hohe Sympathiewerte und auch ich kann, wie viele in der Touristik weltweit feststellen, die Reiselust ist ungebrochen. Und Deutschland hat ganz hohe Sympathiewerte, weil wir eben in unserem Produktversprechen, in der Credibility der Marke, in der Glaubwürdigkeit, Sicherheit sowieso immer schon ganz groß geschrieben haben. Und so wird dieses Made in Germany, ja, unser Land auch wahrgenommen. Viertgrößte Weltwirtschaft oder Volkswirtschaft, starkes Industrie, German Engineering. Auf all diesen Werten basiert ja das Vertrauen, das man rund um Deutschland hat. Und aus dem Ausland betrachtet, der Deutsche ist ja immer sehr viel kritischer mit seinem eigenen Land. Ich glaube, das ist psychologisch klar. Es wird in vielen Ländern so sein. Haben wir schon gesehen, dass Deutschland eine hohe Glaubwürdigkeit, was das Gesundheitsmanagement angeht. Also wir sind mit als das Land, wo du am ehesten hinreisen würdest und wirst, genannt. Also das heißt, Glaubwürdigkeit und der Markenaufbau und die Markenwerte sind in der Krise auch eine Hilfestellung. Deutschland wird zugetraut, das gut zu machen. Und dass hier eben auch, was Hygienevorschriften, Abstandsregelungen, Sicherheitsthemen angeht, man sehr beruhigt hierher reisen kann. Und das ist natürlich ein Pfund, mit dem wir jetzt auch in diesem Krisenmanagement agieren.
Sie hatten das Thema Nachhaltigkeit schon erwähnt und das möchte ich gleich eine Anschlussfrage zu stellen. Aber zuerst nochmal die Frage, was sind denn überhaupt die wichtigsten Quellmärkte für Deutschland? Also wen begrüßen wir hier bei uns als Gast?
Ich frage das ja immer gerne, wenn ich so auf der Bühne stehe und guess what, niemand kommt da drauf, es sind die Holländer, es sind die Niederländer, die ja über 13 Millionen Übernachtungen von 90 Millionen internationalen Übernachtungen in einem Jahr 19, das war das Rekordjahr schlechthin. Und wir haben ja so viele Wachstumskurven bereits hinter uns gehabt, aber Nummer eins sind die Holländer. Und ohne jetzt alle aufzählen zu wollen, um 50% des Aufkommens von diesen 90 Millionen zu haben, sind es schon 7 Quellmärkte. Das ist die Diversität. Deutschland ist eben überall sehr beliebt und wir haben keine Abhängigkeit von einem Quellmarkt so extrem. Es teilt sich schön auf. 75% des Aufkommens kommt aus Europa. Manche denken ja auch immer, sind es nur Chinesen, sind es so viele Asiaten, die schon...
Die sind immer sehr sichtbar in den Innenstädten von Deutschland, das stimmt, mit ihren großen Gruppen.
Genau, aber 25% eben aus Übersee, aus den Fernmärkten. Und es hat natürlich auch in der Krise jetzt geholfen. Letzten Sommer, als wieder gereist werden konnte, haben wir eben diese Anrainerstaaten auch sehr schnell wieder als Gäste begrüßen können. Getestet, vorbereitet, mit all den Auflagen und natürlich nicht in den Volumina, wie es normalerweise läuft. Aber aus Österreich, Schweiz, Holland, Dänemark, all diesen Nachbarmärkten, auch Polen und Tschechien, hatten wir sehr schnell wieder 50-60% des Aufkommens. Ja, das zeigt auch, wie beruhigt und in welchem Vertrauen die Kunden sich dann schnell für Deutschland auch entschieden haben, die Sommerferien hier zu verbringen. Und da setzen wir natürlich drauf. Diversität der Quellmärkte, also viele. Dadurch ist die Volatilität in diesen Tagen auch besser abgefedert und hoffentlich auch in diesem Sommer. Gleichzeitig hängt es natürlich auch davon ab, wie aus Übersee jetzt Kapazitäten, Airline-Verbindungen sich stabilisieren. Und auch hier sehen wir, die Nachfrage nimmt zu. Amerikaner sagen in den neuesten Studien, sie würden gerne diesen Sommer auch nach Europa reisen und auch Deutschland besuchen. Pent-up-Demand auch in Q3 und Q4 schon wieder. Ja? Also von Kundensicht aus bin ich sehr beruhigt, wenn die Restriktionen sich jetzt langsam hoffentlich auflösen, Reiserestriktionen, und Wege gefunden sind, wie wieder gereist werden kann, aus politischer Sicht die Rahmenbedingungen gesetzt sind, denke ich, wir haben gute Voraussetzungen.
Ja, das hört sich alles sehr optimistisch an und sehr positiv. Gehen wir eigentlich auch konform mit. Was sind denn die Chancen in dieser Krise für die Destination Deutschland? Und da vielleicht dann auch das Thema Nachhaltigkeit, was Sie ja auch immer öfters erwähnen und auch bearbeiten und was wohl auch bei der DZT sehr, sehr wichtig ist.
Vielleicht darf ich nochmal einen Einschub vorwegbringen und sagen, wenn ich sage, die Marke hat eine hohe Credibility, die Reisebereitschaft ist toll, wir sind im Relevant Set, der Verbraucher und man nennt auch Deutschland als potenzielles Reiseziel, klingt das sehr gut. Wir haben auf unserer Performance aber auch eben Herausforderungen. Der Städtetourismus ist einer. Wir sind ja Europas beliebtestes Kulturreiseziel und haben da auch den größten Market Share. Natürlich fragen sich viele Kunden jetzt, und das sehe ich eben in der Marktforschung, wie sicher ist es? Suche ich lieber den ländlichen Raum und jenseits des Mainstreams mehr Natururlaub und das Thema Nachhaltigkeit schwingt da eben mit rein. Also das ist eine Dualität. Auf der einen Seite sagen, und das ist spannend, in diesem Milieu, Sinusmilieu, gibt es ja City-Life-Enthusiasts, nennen die sich. Also Menschen, die immer gerne Städteurlaub gemacht haben, und da haben wir eben eine große Angebotsstärke, die möchten auch so schnell wie möglich wieder reisen. Also die Gruppe, die am ehesten wieder reisen wird, ready to travel, sind tatsächlich Städtereisende. Gott sei Dank, weil unser Angebot da so groß ist. Und hier möglichst sicheres Reisen, seamless, touchless, mit allen Safety-Issues zu bieten, ist sicherlich ein To-Do, das wir haben. Auf der anderen Seite sind wir, und das wissen Sie, das beliebteste Messeland. Wir haben, was Geschäftsreisen angeht, sind wir der Marktführer im MICE-Business, im Messe-Business, also Kongresse, Tagungen, Veranstaltungen, Events. So, und hier sind schon auch Brüche festzustellen. Also diese Digitalisierung, die wir ja alle erleben und die einen Schub erfahren hat durch die Pandemie, weil eben nicht anders kommuniziert werden konnte, hat viele Firmen unter ökonomischen Gesichtspunkten natürlich aufmerken lassen, manche Reise ist nicht notwendig, die kann virtuell substituiert werden. Geht es hier weiter für uns, für die Volumina, für die Hotellerie aus internationaler Sicht? Auf der anderen Seite hören und sehen wir in vielen Surveys, dass gerade die menschliche Begegnung, das Face-to-Face auch wieder wichtiger wird. Und wir erleben jetzt, was es mit uns allen macht. Also sagen viele Trendforscher, da gibt es Nachholeffekte. Also auch hier das sowohl als auch. Hoffen wir, dass wir in diesem Geschäftsreisesegment eben auch wieder zu der alten Performance finden. Was gibt es hier für Doings? Wie müssen sich Messestandorte, Kongressdestinationen stärker digitalisieren, hybride Formate aufsetzen? Wie sieht es Tagen der Zukunft aus? Wir sind hier mit dem German Convention Büro in einem spannenden Projekt mit Fraunhofer Instituten, um über Future Meeting Spaces nachzudenken. Ja, also wie funktioniert Kommunikation, Geschäftsabschluss in Zukunft und auch nach der pandemischen Zeit? Das vielleicht mal so eingangs. Wenn wieder gereist wird und die Chancen für Wachstum offensichtlich, weil Menschen weiter reisen wollen, da sind und wir wettbewerbsfähig sind, positionieren wir in der Profilschärfung der Marke unser Land, diesem städtischen Angebot, aber eben auch ganz stark, und es ist international noch nicht so bekannt, mit dem Naturaspekt. Dass wir 40% geschützte Flächen in Deutschland haben, das ringt mir oftmals ein Aha ab im Ausland. Ja, wenn ich mit internationalen Journalisten oder Reiseveranstaltern spreche, dieses Off-the-Beaten-Track, die Naturparke, die Wanderwege, die Radwege, dieses qualifizierte, zertifizierte Angebot und eben auch im Sinne der Nachhaltigkeit gibt es ja so viele Angebote, die heute auch eine Zertifizierung haben, ja, die sowohl den ökonomischen, ökologischen, aber auch sozialen Impetus haben, in diesem Dreiklang eben nachhaltige Angebote präsentieren und auch garantieren. Und das jetzt stärker in den Vordergrund zu stellen, ist, glaube ich, ein Stück weit im Moment in der Markenkommunikation die Aufgabe.
Was sagen Sie denn den Menschen, die sagen, auch vor allem auch in der Touristik, die jetzt sagen, Nachhaltigkeit, das ist natürlich ein wichtiges Thema, aber im Moment ist erstmal Überleben wichtig und das hat nicht die Priorität, die andere sagen, dass sie haben. Also Sie stellen das ganz klar in den Vordergrund. Sie sehen das im Moment als eine große Chance an. Aber was antworten Sie darauf, wenn es Leute gibt, die sagen, das ist im Moment kein Thema für uns, wir müssen erstmal überleben? Ne?
Ich kenne das. Ich spreche ja für ein ganzes Land und eben für ein sehr diversifiziertes Angebot. Ich muss natürlich immer Chancen ausloten, wo können wir an bestehendem Reiseinteresse profitieren. Wenn der Mensch und der Wertewandel ein Stück weit in diese Richtung geht, zum einen darüber zu sprechen und auch zu kommunizieren und auch im Sales und im Vertrieb einzusetzen, was schon da ist. Und da hat Deutschland eine Menge zu bieten. Und da gibt es international und in Europa sicherlich Chancen. Also es ist ja auch meine Aufgabe, gerade in einer solchen Krise darauf hinzuweisen, was verfängt jetzt mit Blick aus Kundensicht und Marktforschung. Auf der anderen Seite denke ich, es ist ein bisschen kurz gesprungen, weil Deutschland ja schon lange in dem Segment aktiv ist. Wir sind international als im SDG-Index, Social Development Goals, das sind ja diese Klimaziele, die in dem Vereinten Nationen-Abkommen, auf dem Pariser Abkommen 2015, diese 17 Ziele, nachhaltigen Ziele mit vielen Unterzielen verabredet wurden. Deutschland hat in diesen Messungen, und der neueste Index für 2020 ist gerade rausgekommen, sind wir auf Platz 5. Das heißt, wir haben echt, ja, von über 160 Ländern sind wir auf fünfter Stelle nach den Skandinaviern, vor uns Frankreich. Also das ist ja ein langer Weg von Jahrzehnten und nicht nur einer Dekade, in denen dieses Bewusstsein, Natur- und Umweltschutz mit hohen Auflagen und auch dem sozialen Aspekt, der schwingt ja immer in die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist nicht nur grün, Nachhaltigkeit heißt auch Inklusion. Ich will jetzt hier nicht dozieren, aber auf dem Aspekt haben wir echt was zu bieten. Und in der Katalogprogrammierung, in dem Themensetting, welcher Content hat denn eine Chance im Vertrieb, sage ich immer, lenkt euren Blick auch auf diese Segmente. Das sind ja alles Assets und Markenanteile. Also die Marke hat eben nicht nur Städte- und Geschäftstourismus im Angebot, sondern sie hat ganz viel eben auch dieses. Wir sind kein klassisches Sun and Beach Resort. Und ich weiß auch, dass der Sommer bevorzugt ja von den Deutschen an Nord- und Ostsee auch gebucht und erlebt wird. Aber aus internationaler Perspektive eben auch diesen Teil stärker zu promoten und zu verkaufen, ist sicherlich ein Teil der Antwort, wie wir aus der Krise kommen. Und Nachhaltigkeit, wenn ich das mal sagen darf, ein nachhaltiges Angebot heißt ja nicht weniger Wachstum, gerade weil der Wertewandel in die Richtung schlägt und weil breite Teile der Gesellschaft eben anspruchsvoller geworden sind. Und diese Generation XYZ, ja, zum Beispiel, auch international gesehen, sagt eindeutig, wenn wir reisen, sind wir anspruchsvoller. Wir möchten gerne eben regionales Essen. Wir haben diese und jenen Anspruch an Verkehrsträger etc. Also die Welt ist im Wandel. Die Krise verstärkt das, glaube ich, das Bewusstsein. Wir haben ja auch den Green Deal in der EU zum Beispiel. Es gibt ja auch politische Rahmenbedingungen, die das setzen. Ist sowohl in der Politik wie bei den Konsumenten, und beides bedingt sich ja, das ist ja ein Dialog, glaube ich, schon eine Veränderung da. Und hier in der Touristik achtsam darauf zu reagieren und hoffentlich die Chance zu nutzen, diesen Weg auch weiterzugehen. Wir alle wissen in der Touristik, wir leben ja von der intakten Umwelt und der Topografie, die hoffentlich auch in 10, 20 Jahren noch erlebbar ist. Ja, also Schwarzwald, Allgäu, Destinationen wie ein Thüringer Wald, die intakte topografische Mittelgebirgslandschaften sind, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Und diese Almhänge und Streuobstwiesen, die brauchen aber eine Bewirtschaftung. Und die Bewirtschaftung ist eben nicht mehr nur eine landwirtschaftliche Nutzung, sondern sie ist eben auch integriert in eine touristische Nutzung. Und eben aus verschiedenen Blickwinkeln da drauf zu blicken und zu sagen, wir haben alle ein gemeinsames Ziel und das stärker in eine touristische Denke zu bringen, das ist, glaube ich, eine große Chance. Es ist eine weltweite Entwicklung, die auch für uns aufgrund der beschriebenen Vergangenheit, die wir haben, mit Sicherheit ein Weg ist, den wir weitergehen sollten. Also das möchte ich schon so postulieren. Und es hat nicht mit Verzicht zu tun, im Gegenteil.
Also es geht darum, dass man im Endeffekt nicht jetzt alles umstellen muss, sondern einfach die Dinge neu denkt und auch sich überlegt, wie kann man ländliche Gebiete besser vermarkten. Ich finde das Thema Inklusion sehr interessant. Ich habe das öfters mit chinesischen Geschäftsgästen auch in Deutschland. Ich bin mit denen zu einem ganz integralen Teil deutscher Küche gegangen. Ich bin oft mit chinesischen Gästen in Deutschland mal Döner essen gegangen.
Ja, warum nicht?
Ne, das ist ja eigentlich in vielerlei Hinsicht viel, viel deutscher, als es wahrscheinlich türkisch ist. Ne? Also das ist in der Türkei gibt's das auch, aber es ist nicht so verbreitet. Das ist schon ganz interessant zu sehen, wie sich Deutschland auch verändert, auch in der Wahrnehmung dann nach außen. Ne? Also es geht gar nicht darum, dass man dadurch andere Sachen nicht macht, sondern dass man das vielleicht auch einfach erweitert, ne? Diese Idee von dem, was Deutschland ist heutzutage. Ne?
Absolut, ja. Absolut.
Deutschland hat ja ein Image in der Welt, welches Tradition und Moderne ganz gut vereint. Also irgendwo zwischen Lederhosen jetzt in Anführungsstrichen und Hightech. Aber wie vermarktet man das Image von Deutschland als Destination in einer Welt, die sich technologisch in vielen Bereichen vielleicht sogar schneller entwickelt als wir? Also Stichwort bargeldlos bezahlen, bezahlen per Smartphone. Wie gehen Sie diese Themen an? Sie müssen ja Deutschland auch verkaufen. Und in vielerlei Hinsicht sind wir da nicht immer die Schnellsten. Also bargeldlos bezahlen, das ist auch in Städten wie hier in Hamburg, wo ich bin, nicht immer überall möglich für Touristen, die aus dem Ausland kommen. Beschäftigen Sie sich bei der DZT auch mit diesen Themen?
Ja, ich halte das für sehr wichtig. Wir wissen das eben aus vielen Tech-Trend-Studien und Verbraucher-Needs. Gerade Asiaten haben ja in ihrer ganzen Customer Journey eine völlige Digitalisierung eben über ihr technologisches Equipment, Stichwort C-Trip und Co., in dem eben alles verwaltet wird, ja, die Bezahlfunktion, alles, tutti completi. Und ja, Mobile Payment ist ein wichtiges Thema. Ein schönes Beispiel. wir sehen diese Needs und tragen die natürlich auf unseren Plattformen auch in die Touristik, in unsere Partnerdialoge. Und so haben wir vor Jahren schon begonnen, mit Alipay eben Destinationen auch diesbezüglich zu informieren, zu integrieren und das aufzuschließen. Ja, die DCT als Enabler für solche Prozesse, als Trendscout, in der Digitalisierung und der Transformation, die die Touristik erfährt, haben wir sehr früh erkannt, dass Plattformökonomie ein Riesenthema ist, eine Chance ist für uns, über klassische Reiseveranstalterstrukturen, wie wir sie eben Jahrzehnte hatten im Key Account Management, eine viel größere Reichweite von Angebot zu haben. Plötzlich war ein ganzes deutsches Angebot sichtbar. Und hier diese Plattformökonomie zu nutzen, das ist seit vielen Jahren ein Thema für uns. Wir arbeiten natürlich mit Incomern, mit klassischen Reiseveranstaltern, aber eben auch mit den in den jeweiligen Ländern wichtigen großen Reiseportalen zusammen, um zum einen zu sehen, was machen Kunden dort, also was sind Trends, was sind unsere Wettbewerber, Benchmark-Aspekte, aber auch haben wir vom Portfolio, vom Produkt entsprechend auch den Content. Und wir erkennen, dass die Digitalisierung und Transformation natürlich auch Voraussetzungen braucht. Und ich will mal ein Beispiel machen, wenn Sie mich fragen, was machen Sie da digital? Wir haben erkannt, dass Dateninfrastruktur und der Content, also der Point, der POI, das Angebot des Deutschlandtourismus in KI-Prozessen, künstliche Intelligenz, Machine Learning, ist ja ein großes Thema, nur möglich ist, wenn offene Datensätze existieren. Das sogenannte Open-Data-Projekt im Tourismus heißt ja, du musst den CC0-Standard haben, damit du heute auch gefunden wirst über künstliche Intelligenz und Maschinen. Also das Thema Reichweite, Marktdurchdringung und Präsenz dort, wo der Kunde heute Reiseinformationen, Inspiration, aber auch Buchungsmöglichkeiten sieht. Und ich sehe das additiv zu den bestehenden Strukturen und es ist sehr unterschiedlich in den verschiedenen Quellmärkten. Also 88% unserer Kunden buchen ihr Angebot online, wenn sie nach Deutschland kommen. Das können Bausteine sein, es sind Pauschalreisen, es sind natürlich auch klassische Tour-Operator, die heute online eben aktiv sind. Und Skandinavien hat da vielleicht schon eine andere Geschwindigkeit gehabt von Kunden, die online buchen, als es klassische andere Märkte noch waren. Aber über alle gesehen ist der Anteil derer, die online suchen und buchen, weit über 50% und insgesamt sind es 88%. Heißt, wir müssen sehen, dass wir Schritt halten mit diesen technologischen Entwicklungen in der Touristik, damit Deutschland dort auch präsent ist. Und diese Transformation und Investitionen in Content und offene Datenstrukturen jetzt auch in sogenannte Knowledge-Graphen zu implementieren, die Daten relationieren, die eben für Verbraucher Wetterdaten, Verkehrsdaten, touristische Daten real-time live verarbeiten und miteinander strukturiert, relationiert in der Suche auch abbilden. Das bietet ja Chancen für neue Geschäftsmodelle, also Start-up-Companies. Daraus entwickelt sich auch für die deutsche Wirtschaft und in der Vernetzung in der globalisierten Welt ein Business, in dem Touristik eben auch ein ganz interessantes Geschäftsfeld ist. Und hier die Chancen auszuloten, nicht nur aus Verbrauchersicht, sondern auch für die deutsche Wirtschaft, ist ein ganz spannendes Thema, in dem wir aktiv sind, um jetzt mal so ins Nähkästchen unserer Arbeit zu blicken.
Sie haben gerade gesagt, dass die DZT diese Möglichkeiten gerne bieten möchte den deutschen touristischen Dienstleistern. Wie sehen Sie die Bereitschaft, dies auch anzunehmen? Also sehen Sie da vielleicht noch so ein bisschen Motivationsbedarf bei deutschen Touristikdienstleistern oder sind Sie eigentlich ganz zufrieden, dass wenn Sie die Kooperation mit Alipay jetzt zum Beispiel initiieren, dass das dann auch relativ schnell und gut durchgesetzt wird oder umgesetzt wird?
Ja, ich blicke da sehr positiv auf, Sie sprechen an Geschwindigkeit, also wie schnell funktioniert sowas, Flexibilität und auch erkennen, ist da eine Chance drin?
Genau.
Da kann ich für alle Touristiker sprechen. Ich glaube, wir sind da ganz schön weit und schnell unterwegs in der Zwischenzeit. Das hat natürlich immer Strukturen und Voraussetzungen. in all den Gremien, in denen zum Beispiel der öffentliche Tourismus sich bewegt, ja, welche Zielsetzung und Aufgabenstellung hat er, welches Geschäftsmodell betreibt die Kommune und der Ort eben mit seiner Tourismusorganisation. Aber da dreht sich sehr viel. Wir sprechen ja alle davon, dass es viel mehr ist als nur Marketing, Destination Marketing oder Destination Management. Und ich glaube, die Diskussion ist beendet. Es ist eine Managementaufgabe, die eben alle Stakeholder, aber auch die Chancen, die sich bieten, hier miteinander moderierend in eine zukunftsgerichtete Perspektive bringen muss. So verstehen wir uns. Und wenn ich uns sage, dann meine ich jetzt diesen öffentlichen Bereich. Und es gibt da einen sehr integrativen Ansatz mit der Reiseindustrie, mit Startups, mit, will ein Beispiel machen, möchte keinen Werbeblock machen, aber ein Booking Kit hat doch sehr schnell erkannt, was sind jetzt für digitale Needs, um Slotvergabe, Seamless Boarding, Online Ticketing, diese ganze Touchpoints der Customer Journey, die plötzlich ja unter dem Sicherheitsaspekt neu gedacht werden mussten. Ganze Regionen haben sich sehr schnell fit gemacht. Freizeitparke, Stuttgart und die Region haben dieses Thema innerhalb von ein paar Wochen weitestgehend angepackt und gelöst. Ja, also ich möchte schon sehr selbstbewusst sagen, die deutsche Tourismusbranche ist digital. Die Hotellerie ist längst in diesen Systemen zu Hause. Wir können in Whisper Cloud sehen, was wird in den sozialen Medien über unser Produkt getalkt und sind ganz nah am Kunde durch diese technologischen Equipments, die wir haben. Ja, also da möchte ich schon eine Lanze für den Deutschlandtourismus brechen.
Das sind ja so schon sehr tiefgehende Eindrücke, die Sie uns da geben. Und da wird ja wirklich ganz tief gearbeitet, ne? Wenn Sie vom Thema künstliche Intelligenz reden und diesen Open Data Netzwerken. Sie machen aber neben diesem, ne, was man als Marktforschung bezeichnet, aber auch im Endeffekt die Steuerung dieser Prozesse und den Einfluss, den Sie versuchen, auf die Landesmarketingagenturen und Behörden zu nehmen, machen Sie aber natürlich auch noch Marketing. Ne? Und es gibt zum Beispiel für das Jahr 2021 gibt es Kampagnen wie die German Spa Tradition, German Local Culture, wo das Ganze dann auch im Endeffekt operativ auf verschiedenen Ebenen umgesetzt wird. Woher kommen diese Kampagnen? Also warum Spa, warum Local? Wo hat das seinen Ursprung?
Sie haben völlig recht, neben dem klassischen Business Development gibt es eben auch die Markenkommunikationsaufgabe, die Marke zum Schwingen zu bringen, Marketing zu machen, Werbung hätte man früher gesagt. Und die Kampagnen und die Kommunikationsbausteine leiten sich immer aus der Brand Awareness ab und natürlich auch im Benchmark, wo sind Chancen, wo sind Kundentrends.
Aber warum jetzt gerade Spa und Local? Ja, also wo kommt die spezifisch her?
Weil der Kunde stärker mit Health Management und Gesundheitsthemen beschäftigt ist, weil er eben das auch sucht, die psychosoziale Regenerierung einer stressigen Corona- und Pandemiezeit mit Homeschooling und Lockdown-Phasen. Und deshalb sagen wir, da gibt es ja einen Angebotsbaustein, den können wir jetzt entsprechend der Trends und der Kundenreisemotivation gut ins Spiel bringen. Und diese Kurenheilbäder, es gibt über 300 in Deutschland, die haben diese Zertifizierung, die haben diese Achtsamkeit, sind oftmals eingebettet in ländliche Räume, in denen eben kein Mass-Market-Overtourism ist. Ja, die haben das Gesundheitsmanagement, die haben Entertainment-Faktoren, denken Sie an Kurparke, Kurorchester etc. Also eine intakte touristische Infrastruktur auch mit hoher emotionaler Erlebnisqualität, die eben auch dieses Sicherheitsgefühl bedient. Deshalb spielen wir dieses Markenasset in diesem Jahr besonders raus. Und die zweite Analyse aus dem Research kommt für ein Thema oder eine Ableitung, mit der wir kommunizieren. Das ist das Thema Local Culture. Das ist die kleine Stadt. Das ist der Medieval Approach. Das sind die tiny little villages, ja? Ein Nördlingen, ein Münster, ich will hier keinen schmälern in seiner Größe und auch niemand jetzt hier besonders.
Alle aufzählen dauert zu lang.
Ja, also diese historic highlights, die tiny little villages, alle Perlen an der romantischen Straße, also kann ich jetzt viel schwärmen. Dieser Typus, der bedient einen Zeitgeist, der befriedigt ein Bedürfnis der Menschen, wenn sie nach Deutschland kommen, dieses sichere, intakte Lebensgefühl zu haben auf den Spuren von Tradition und Kultur. Sie haben mich gelöckt mit Lederhose und Laptop. Aber das ist es ja genau, der Twist. Es ist der Twist zwischen regionaler Identität, die wichtiger denn je wird, spielt ja in diesem Nachhaltigkeitsthema auch eine Rolle, ja, Authentizität der Marke, die zu stressen, das jetzt zu fokussieren, so kommen die Themen zustande.
Das heißt, dieser, wenn wir über Spa und Local Culture reden, da ist ja dann der Brückenschlag zum Thema Nachhaltigkeit eigentlich ganz offensichtlich, ne?
Ja. Ja, sie heißt bei uns schon letzten Sommer die Feel-Good-Kampagne. Das haben wir ausgetestet und mit klugen Textern elaboriert. Feel-Good heißt eben, du kannst durchatmen, du kannst die Seele baumeln lassen. Das sind zertifizierte Angebote, das haben wir gemeinsam mit den Bundesländern gemacht. Tourzert ist ein Label davon, ist, glaube ich, bekannt, die diesen Nachhaltigkeitsstempel mit hunderten von Kriterien evaluieren. Und es ist ein Potpourri von faszinierenden Urlaubstipps und Angeboten. Gibt es eine Landingpage, gibt es eine Kommunikation, da spielen wir über Programmatic Marketing aus. Ja, also wenn jemand was sucht, kriegt er eben auch diesen Hinweis. Schönes Thema und ich glaube, es ist genau im Trend. Und wie gesagt, aus dem Portfolio bestehender Angebote spielen wir. Es gibt 200 Jahre Kneipp, das darf ich nicht vergessen, die auch ein Aufhänger sind, eine Story zu erzählen, wie lange schon in Deutschland eben auch dieses Thema Wellness, das ist ja viel mehr als Wellness, Gesundheitsvorsorge, ja auch schon authentisch gelebt ist, mit hoher Tradition und Zertifikaten. Das BAT-Zertifikat ist ja ein Siegel, ein Label, das ja für ein Qualitätsversprechen steht. Das sind wir in Europa auch mit ganz führend im Übrigen.
Ja, ja. Andi und ich, wir haben ja ein bisschen chinesischen Background, deswegen muss eine Frage auch zu China kommen. Sie hatten am Anfang gesagt, dass ungefähr 25% unserer Gäste aus Übersee kommen. Noch nicht gesagt, wie viel da aus China sind. Wir wissen von chinesischen Kollegen, dass die Chinesen eigentlich nur darauf warten, endlich wieder reisen zu dürfen. Was sind gerade für Aktionen von Ihnen in China, was wird da gerade umgesetzt, um halt auch dort wieder aktiv zu werden? Da ist ja auch wieder, Chinesen sind ja eigentlich, die buchen ganz anders als wir, die sind viel digitaler, es läuft viel über Smartphone, die sitzen gar nicht mehr vor dem Laptop, sondern da läuft wirklich viel über Smartphone. Was sind gerade für Promotion-Aktionen in diesem Markt geplant?
Ja, der chinesische Quellmarkt ist für uns seit 20 Jahren ein Labor für Geschwindigkeit, aber auch für Brand Awareness. Ich muss das mal sagen, wir sind die beliebteste Reisemarke in China. Nicht nur quantitativ, sondern haben eben auch hohe Sympathiewerte auf der Marke. Das messen wir ja alles mit dem Destination Brand im Übrigen. Und also das ist ein Faszinosum und wir haben hohe Beliebtheitswerte, habe ich schon gesagt. Aber wir sehen eben auch, China ist ein First Mover in diesen ganzen digitalen Trends. Und deshalb ist dort alles, was wir machen, von Virtual Reality über Augmented Reality für Schlösser und Burgen bis hin zu C-Trip seit vielen Jahren, Kampagnen, wir sind Preferred Destination, wir machen im chinesischen Shopping Day und Valentine's Day besondere Angebote, da fliegen die roten Herzen, sie lachen beide, ich sehe sie ja auf dem Screen auch parallel, während wir talken. Also
da Chinesen ist lieben das ja, also das genau, ist ja genau das Richtige. Ja.
Genau, und wir sind jetzt mit dem Livestream unterwegs, also wir machen jetzt auch mit Destination, mit Düsseldorf zum Beispiel, machen wir Livestream, Shopping und lernen da dazu. Also diese ganze digitalisierte Customer Journey. Wir sehen aber auch, dass nach wie vor es wichtig ist, immer neue Geschichten zu erzählen. Und neben diesem Technologischen ist es eben auch so wunderbar, dass wir so viele Stories erzählen können über unser Land. Ja? Die Vielfalt der Marke, die ja oft in der Kommunikationsaufgabe gewaltig ist und manchmal auch belastend sein kann, also von der Vielfalt und der Dimension, ist ja eine einzige Chance, weil du kannst jeden Tag eine neue Geschichte erzählen und in den verschiedenen Lifestyle-Milieus, die es ja auch in China gibt, der Individual Traveler, der Adventure-Seeker, der Shopping-Enthusiast, für all die eben auch Tailor-Made-Produkte in deren Kanal und Ökosystem einzuspeisen, das ist ein mathematisch kompliziertes Ding.
Sie haben das gerade ein Labor genannt, China als Labor. Das heißt, dort wird auch ein bisschen experimentiert und da kann man dann auch gucken, was dann vielleicht auch in anderen Märkten funktionieren könnte, weil die vielleicht technisch weiter sind als andere Märkte, oder?
Absolut, absolut. Also mit all diesen, ich bin schon ein paar Mal bei Huawei gewesen in Shenzhen, in dieser Academy, auf der University, in dem Besucherlabor natürlich auch. Das zu sehen, was Technik für Chancen bietet, wo natürlich auch die Herausforderungen, die Grenzen und in unserem Datenschutzverständnis vielleicht auch Grenzen liegen, das immer wieder zu sehen, was machbar ist, das finde ich sehr spannend und das bereichert mich. Und mit all diesen Erfahrungen und auch den Experten, die uns da begleiten, in einem Dialog mit den deutschen Partnern zu sein, das ist sehr bereichernd und eben auch herausfordernd, ja. Ich nutze von der GfK viele Tech-Trend-Studien. Da haben wir zum Beispiel gesehen, dass Virtual Reality für 70% der Inder, um nochmal einen anderen spannenden Markt zu nennen, brauchen Virtual Reality, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Und das heißt eben nicht nur für den Mietwagen zu sehen, wie sieht der Sitz aus, oder in der Airline sich das alles anzusehen virtuell, sondern eben auch die Destination virtuell erlebbar zu haben, um zu sehen, will ich dahin, dann genügt nicht mehr das Bewegtbild, keine Ahnung, die Info, der Film, die App, das Picture, sondern es ist eben jetzt auch schon in dreidimensionaler Erlebbarkeit notwendig. Und dafür die Daten zu haben, den Content und die Story drumherum zu bauen, ja, Wedding-Erlebnisse auf deutschen Burgen für Inder zum Beispiel oder Schlösser, ist ja ein Riesengeschäft, mit den technischen Tools, die emotionale Erlebbarkeit der Destination und das Point of Interest jetzt auch bereitzustellen. Das ist ein, Sie wissen es, unser Land ist groß und es ist eben schön in vielen Orten. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Und ich freue mich, dass wir da seit Jahren schon aktiv sind und eben auch so viel Resonanz erfahren.
Lassen Sie uns ein bisschen über Ihren Blog reden. Sie sprechen nicht nur Themen wie Nachhaltigkeit sehr offen an. Und das finden wir sehr positiv und auch erfrischend. Aber es ist auch überhaupt nicht oberflächlich, was Sie auf Ihrem Blog machen. Ist ja potenziell auch ein bisschen streitbar und nicht zwingend der einfache Weg, so einen Blog zu machen. Und das machen Sie vor allem seit dem letzten Jahr sehr aktiv. Aber warum machen Sie das? Warum dieser Weg des Blogs?
Mir ist es wichtig, dass wir über die Aufgabe, die vielleicht nur punktuell wahrgenommen wird, ja, der eine ist mit uns in der Marketingkampagne, der andere shared mit uns im Dashboard Marktinformationen oder Zahlen. Der dritte hat eine Pressekonferenz in wo auch immer auf der Welt mit uns in Planung. Da gibt es ja sehr viel individuelle, bilaterale Geschäftstätigkeiten. Und die sind mannigfach, können Sie sich vorstellen. So viel deutsche Partner, so viel Quellmärkte, da ist viel los. Aber insgesamt nochmal eine Verortung additiv, machen ja viele, zu geben und aufgrund der vielen Dimensionen, die ich eben auch erleben darf, ist ja einer der spannendsten Jobs im Deutschlandtourismus, den ich habe, das auch zu teilen und immer wieder mal innezuhalten und zu sagen, okay, was habe ich jetzt eigentlich alles erfahren und wie werte ich das, auch in eine Diskussion zu geben und das eben über diese Blogform auch in ein Dialogformat zu geben, das ist wichtig. Wenn wir heute alle auf LinkedIn uns gegenseitig was mitteilen, täglich und mehrfach, dann sind es immer Snippets, das sind Sequenzen. Ja, oder ich teile meinen Artikel oder gebe einen Hint hier drauf. Aber die Freiheit zu haben, doch auch komplexer und eben auch umfangreicher ein Thema nochmal darzustellen, das erlebe ich und viele andere Leser, ich kann es nur zitieren, eben auch als Bereicherung. Für mich im Innehalten und in der Konzentration, das nochmal auf den Punkt zu bringen, in einem sehr stressigen Alltag, der für uns alle ja Agilität erfordert. Ich kann es nicht jede Woche machen, aber ich versuche regelmäßig eben nochmal ein Thema auch mit zu bedienen.
Also ich kann nur zustimmen, dass es sehr bereichernd ist. Wir selbst vertreten ja einige Destinationen hier im deutschen Markt und wir zitieren sie gerne aus ihrem Blog, um andere Destinationen irgendwie zu zeigen. Guck mal, das hier sind Ideen aus Deutschland und so macht das Deutschland. Und da bedienen wir uns regelmäßig an ihrem Blog. Also vielen Dank auch dafür.
Danke für die Blumen und für die Hörer und Zuhörer. Ich erröte leicht. Ja, schön, das zu hören. Danke dafür. Ja, gibt aber auch andere tolle Blogs. Und für alle, die gucken wollen, es ist auf germany.travel/trade. www.germany.travel, unsere Website, /trade, in der Rubrik ist der Blog verankert. Ja.
Ich habe noch eine praktische Frage, vielleicht auch fast zum Schluss, weil es schon fast wieder sehr lang. Wenn man Ihren Blog liest, da gibt es sehr viele Statistiken, sehr viele Infografiken und wir unterhalten uns ja jetzt auch gerade hier mit Ihnen und auch da, Sie erwähnen immer wieder, die Marktforschung zeigt und da gehen Sie wirklich sehr, sehr tief auch in Details, um halt die richtigen Entscheidungen zu treffen für die Marke Deutschland. Wie schwer ist das eigentlich, dann eine große Idee, die dann aufgrund dieser Marktforschung entwickelt wird, in die verschiedenen Länder zu übersetzen oder in den verschiedenen Ländern umzusetzen, weil es ist ja wirklich, die Amerikaner ticken ganz anders als die Südamerikaner oder die Nordamerikaner ticken ganz anders als die Südamerikaner. Asiaten sind wieder was anderes. Sie hatten mal die Inder erwähnt, die auch wieder komplett was anderes suchen. Wie stellen Sie da sicher, dass auch wirklich die Idee richtig umgesetzt wird?
Ja, weil ich fantastische Teams habe und weil wir eben nicht eine Agentur sind, die eine Kampagne weltweit triggert. Gibt es ja auch Geschäftsmodelle dafür, aber Sie sagen völlig zu Recht, aus Kundensicht ist das schon sehr marktspezifisch und ich habe, seit ich diese tolle Aufgabe machen darf, entschieden, geokodiert zu kommunizieren. Das heißt, wir haben eben eine andere Wort- und Bildsprache in vielen Ländern. Ich denke an den arabischen Raum, VAE, und Amerika, wenn wir da ein Wellness-Thema spielen, haben wir eine ganz andere Bildsprache und auch andere Needs und Demands. Also da gibt es immer eine globale große Story, die ist der Teaser. Dann haben wir Presskits und Content, aus denen können sich die Märkte bedienen und die spielen dann in ihren Kanälen additiv auf diesen Themen, was sie mit ihrem Know-how in den Teams eben auch elaborieren. Ja, also das ist ein Zusammenspiel der Kräfte und ich bin sehr froh, dass wir wirklich sehr viel Know-how im Team haben und es sind auch sehr agile Menschen, die aufgrund ihrer Native-Komponente, es ist eben eine Chinesin in China, die unsere Unit dort führt, mit hoher Expertise und in diesem interkulturellen Austausch, da leben wir auch von, dass wir eben die Needs der Kunden wirklich so hautnah auch ja tailor-made bedienen können.
Sie sind jetzt seit 17 Jahren, glaube ich, an der Spitze der DZT.
It's a long way, ja.
Da haben Sie viel gesehen, viel mitgemacht, glaube ich. Und seit einem Jahr haben wir diese Krise. Für viele in der Touristik, ich glaube, für fast alles, das ist ja auch so eine Zeit der Reflexion geworden, wo man auch in sich geht. Sie haben eben schon das Wort innehalten in den Mund genommen. Ich zum Beispiel, ich habe mir, ne, wir sind ja alle irgendwie, für uns alle war bis letztes Jahr die Welt eigentlich sehr klein. Wir sind viel um die Welt gehetzt und ich denke, das war für Sie nicht anders. Was nehmen Sie in Sachen Innehalten mit aus dieser Krise? Also Sie auch vielleicht persönlich als Mensch, der ja auch viel reist.
Also ich kann nur sagen, geholfen hat mir in dem Innehalten der enorme Zusammenhalt der Branche. Ich will sagen, wir hatten von Tag 1 an eigentlich Konsens darüber, dass wir jetzt nachdenken müssen, was bedeutet das für uns alles, dass wir evidenzbasiert vorgehen wollen. Und ihr habt mich ja schon ein bisschen gelockt. Ich bin ein Data Girl, ja. Ich bin sehr datenaffin und getrieben, habe das gelernt in meinen früheren Tätigkeiten und bin auch dankbar dafür, weil natürlich so viele Akteure haben viele Meinungen. Und hier überzeugend und für alle am Ende auch sinnvoll und sinnstiftend zu wirken, es geht meiner Ansicht nach nur über eine Kundenfokussierung. Ja? Neben aller Politik und Rahmenbedingungen am Ende zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir alle Umsatz, zufriedene Kunden und Wachstum haben, qualitatives Wachstum. Und das machen wir eben auch über die Daten. Und das ist nach wie vor eine spannende Aufgabe.
Ich möchte nochmal nachhaken. Das ist klar, da sind Sie das Data Girl, wie Sie sagen, das finde ich ein super Begriff. aber was mich auch wirklich interessiert, so wenn Sie sich so das Reisen angucken, also wenn ich jetzt zurückgucke auf die Zeit vor 2020, also wir sind alle unglaublich viel gereist. Ich habe da teilweise Reisen gemacht, die eigentlich, wo ich jetzt auch im Rahmen von Nachhaltigkeit sage, Mann, das war ja ein ganz schöner Luxus, aber eigentlich auch ein bisschen verrückt. Haben Sie auch diese Momente gehabt im Jahr 2020, wo Sie ein bisschen zurückgeguckt haben und gesagt haben, so muss ich es nicht zwingend weitermachen oder wieder aufnehmen, wenn es losgeht? Auch da kann man Dinge vielleicht anders angehen.
Ja, ne? Das glaube ich auch, dass das immer einer Reflexion bedarf. Aber ich will auch sagen, mir fehlen die Menschen. Mir fehlen all die vielen Menschen auf der Welt, die in persönlicher Begegnung so bereichernd waren, auch für die Aufgabe und die Reflexion, was unser Land touristisch zu bieten hat, beziehungsweise wo wir auch arbeiten müssen dran. Also da fehlen mir die Menschen und das möchte ich eigentlich nicht missen.
Ja, das geht uns, glaube ich, allen so.
Das stimmt.
Wir sehnen uns danach.
Ja, ja.
Ja, ich bin sicher, wir werden das auch wieder in absehbarer Zeit alle machen können.
Vielleicht ein bisschen langsamer, vielleicht ein bisschen
entschleunigter. Okay.
Ein bisschen entschleunigter, das ist vielleicht das bessere Wort, entschleunigter. Ja, ja.
Ja. Liebe Frau Hedorfer, wir merken, Deutschland ist gut aufgestellt im internationalen Märkten. Wir alle warten auf den Tag X, dass wir wieder Gäste hier begrüßen können und Sie dann auch die Früchte ernten können, die Sie jetzt so lange gesät haben. Zum Abschluss haben wir noch eine Schnellfragerunde für Sie. Das heißt, wir geben Ihnen zwei Optionen und Sie müssen sich spontan für eine entscheiden. Und ja, vielleicht kommt die eine oder andere Nachfrage, aber ja, wir schauen mal. Wir schauen mal.
Dann mal los. Ja.
Ich fange mal an mit Appleboy oder Riesling aus dem Rheingau?
Beides.
Beides geht nicht.
Ach, geht nicht.
Das ist okay. Ein bisschen gemein.
Dann montags Appleboy und freitags Riesling aus dem Rheingau.
Okay, na gut, das lassen wir mal durchgehen. Ne? Die nächste Frage ist aber auch gemein. Alte Oper oder neue Oper?
Gearbeitet habe ich in der alten Oper, aber ich bin ein Fan zeitgenössischer Musik. Also Schönberg, atonal, Zwölfton etc.
Oha. Stockhaus.
Wenn Sie das mit neuer Oper verbinden würden, würde ich neue Oper wählen.
Okay.
Staatsoper ist es die alte Oper.
Mhm. Okay, okay. Roadshows in den USA oder in China?
Ich möchte fast sagen, und die Kollegen aus dem US-Markt mögen es mir verzeihen, aufgrund der technologischen Innovationen und Trends sehe ich China als Experience wahrscheinlich vorne.
Das Labor China, ne? Burger oder Sterneküche?
Auch wieder so eine beide Antwort sehe ich.
Ich finde, für Kreativität, vielleicht nicht für den Geldbeutel, aber für Kreativität ist ein Sterne-Dinner sicherlich auch sehr inspirierend. In der Komposition von Gewürzen, von Anrichtungen, von Struktur und Textur von Essen und Lebensmitteln finde ich, kann Sterneküche eine sehr inspirierende Erlebniserfahrung sein.
Haben wir vor zwei Wochen von Johann Lafer gelernt, haben wir vor allem in Hamburg ganz besonders viel zu bieten. Da hat Herr Lafer in der Schnellfragerunde sich auch etwas gequält dann für Hamburg entschieden statt Frankfurt. Aber na gut, aber eine gute Antwort.
In Frankfurt oder Frau Hedorfer, also ich finde da jetzt, ich vermisse nichts hier in Frankfurt.
Ich in Hamburg auch nichts finde.
Okay.
Nächste Frage.
Skyline oder Taunus?
Taunus. Darf ich sagen, warum? Taunus, das ist das topografisch authentische Skyline mit Blick auf meine Aufgabe in Deutschland faszinierend. Ja, da hat ja Frankfurt wirklich top off. Aber international gesehen gibt es Skylines, gibt es viele. Aber der Taunus mit seinem Mythos ist schon auch ein Pfund.
Vivaldi oder die Rolling Stones?
In dem Fall die Rolling Stones.
Ja.
Bin ja auch schon ein bisschen älter.
Ach was, ach was. Nein. Das wäre eine nächste Frage.
Berge oder Meer?
Eindeutig Meer. Obwohl ich ein Bayer bin und Skilaufe seit ich 4 bin. Aber die Weite des Meers mit seiner Kraft von Ebbe und Flut ist immer beeindruckend.
Da kommt ja eigentlich gleich, ja, wenn Sie Ebbe und Flut sagen, dann kann das ja in Deutschland eigentlich nur die Nordsee sein. Ne? Aber auch das ist eine gemeine Frage. Ne?
Ab und an muss ich auch Auslandserfahrungen machen, muss ja gucken, was die anderen Marktteilnehmer machen.
Sehr gut, sehr gut. Büro oder Homeoffice?
Für mich Büro.
Sind Sie denn jetzt auch während der letzten Monate oder des letzten Jahres auch mehrheitlich ins Büro gegangen oder waren Sie auch öfter im Homeoffice?
Ich glaube, ich hatte 3 Homeoffice-Tage und ich kann total verstehen, wer Homeoffice machen will und muss. Wir haben hier große Büros, wir haben einen Teil rotierend, wir haben natürlich auch Mütter, die Homeschooling haben und die zu Hause sein müssen, ob sie es wollen oder nicht. Es gibt ja viele Herausforderungen dieser Tage. Wir alle, die auch, ich sage jetzt mal, ohne entweder mit dem eigenen Verkehrsmittel, ich komme ja mit dem Fahrrad, weil ich hier auch in der Stadt wohne, die easy Anreise haben, die kommen alle ins Office und da gehöre ich eben auch dazu. Ja? Sommer wie Winter fahre ich mit meinem Holland-Fahrrad hierher und habe da eine sichere Anreise.
Ja, ich glaube, jetzt kommt eine sehr, sehr einfache Frage. Die ITB, on oder offline?
Im Moment ist sie ja online und deshalb haben wir uns auch entschieden, das zu machen. Habe ja vorhin schon gesagt, ich sehne mich nach der persönlichen Begegnung und halte sie nach wie vor für sehr wichtig. Und deshalb wünsche ich der ETB, dass sie bald und hoffentlich im nächsten Jahr auch wieder offline stattfinden kann. Vielleicht hybrider, als wir es kannten, mhm. ja? Vernetzter, digitaler noch. Aber mit Sicherheit ist es auch eine Lernwerkstatt und ist eine Chance, wie Menschen miteinander an einem solchen Ort zusammen auch neue Dinge spinnen können.
Ja. Ja. Die letzte Frage stellen wir jedem Gast. Da bin ich bei Ihnen aber ganz besonders gespannt, was Sie sagen. Hin oder weg? Also Heimaturlaub oder, wenn es dann wieder geht, doch ein bisschen weiter in die Ferne schweifen?
Oh.
Das ist keine Fangfrage.
Soll das unser Abschluss werden?
Wir haben noch ein paar Minuten.
Doch gut. Wir würden dann noch fragen, wohin, je nachdem, wie die Antwort ist.
Die ist ein bisschen gemein. Ne?
Ja.
Naja, hin und weg war im Übrigen mal auch ein Claim, den wir, als wir noch für Deutschland in Deutschland Urlaub geworben haben, da gab es ja mal die Phase, wo wir auch den Domestic-Auftrag hatten, gab es auch diesen Claim. Ich glaube, Deutschland ist immer eine Reise wert, egal wo du herkommst. Also würde ich mal sagen, hin kann auch für Deutsche heißen.
Hm, das stimmt auch. Wo reisen Sie denn in Deutschland gerne hin? Also haben Sie irgendwie einen Ort, der Ihnen ganz besonders am Herzen liegt?
Ich werde das so oft gefragt und ich sage immer Augsburg aus vielerlei Gründen. Augsburg ist eine der südlichsten Städte neben München.
Und eine der ältesten Städte, ne, in Deutschland.
Augusta Vindelicorum.
Fuggerstadt und so weiter und so fort.
Fuggerstadt, ja. Soziale Aspekte wurden dort mit der Fuggerei schon vor so vielen Jahren implementiert und gelebt. Bis heute kannst du da ja wohnen, wenn du kein Geld hast, eben auch. Und es ist natürlich meine Heimatstadt, es ist ein Teil meiner Familie. Also immer führen auch Reisen nach Augsburg. Habe ich das nicht diplomatisch gesagt?
Sehr gut. Sehr gut. Und ich habe vor kurzem gelernt, da war ich wirklich ganz fasziniert von, ich weiß nicht, warum ich das nicht wusste, dass die Mozarts aus Augsburg kamen.
Ja, Leopold. Ja. Hm. Es gibt ein Mozarthaus, es gibt ein Brechthaus, es gibt viel in Augsburg und eben auch woanders in Deutschland. Dass wir durch diese Krise kommen, haben wir gerade besprochen. Augsburg ist nur eines von vielen Zielen, das eben national und international, glaube ich, Mut macht, dass wir Chancen haben, in diesem Wettbewerb zu bestehen, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten. Da gibt es kluge Politik für in Deutschland, das möchte ich sagen, eine hohe Investition auch, um zu bewahren und zu sichern. Und es gibt natürlich auch noch viele Herausforderungen. Also wenn jetzt jeder denkt, Gott, also ein Happy Girl, es gibt eine Menge Herausforderungen und Themen, die wir anpacken müssen. Aber mit Blick auf die Chancen, die wir haben, denke ich, lohnt es schon, auch durchzuhalten und möglichst hier bald wieder anzugreifen.
Ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort, ein schönes Plädoyer für Deutschland als Destination. Sie ist, hat sich gerade selbst so bezeichnet, das Data Girl des deutschen Tourismus. Und ich glaube, dass der deutsche Tourismus bei Ihren guten Händen liegt und bei Ihren, nicht nur bei Ihrem Team, bei den vielen Teams, die unter der Deutschen Zentrale für Tourismus arbeiten. Wir bedanken uns recht herzlich bei der Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Zentrale für Tourismus, Frau Petra Hedorfer. Dankeschön fürs Mitmachen.
Vielen lieben Dank.
Ich sage danke für die Geduld und für die Achtsamkeit im Miteinander. Macht immer Spaß, sich auszutauschen und ist es, glaube ich, auch wert. Vielen Dank für alle, die zugehört haben.
Ja, und danke fürs Mitmachen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge von Hin und Weg gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wir sind erreichbar über Instagram, Hin und Weg Podcast, aber auch auf Facebook, Hin und Weg Podcast. Und wie Sven mich immer so gerne daran erinnert, es gibt auch seit 2 Wochen eine Webseite, hinundwegpodcast.de im Internet. Auch dort könnt ihr uns E-Mails oder Nachrichten schreiben über das Kontaktformular. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Aber am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
Anja.
Also, bis nächste Woche. Vielen Dank, Petra Hedorf.
Danke. Dankeschön. Bleibt alle gesund. Das
ja, ebenfalls.
Ja.
Sie auch.
Ja.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.